Neben mir sitzt jetzt Nick Geiler vom Arbeitskreis Wasser im BBU. Ich begrüße dich ganz herzlich, lange nicht mehr im Beirat Dreieckland gesehen.
Ja, genau. Ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein.
Und der Anlass ist durchwachsener, sagen wir es mal so, vor 25 Jahren, das ist ein Jahrestag, vor 25 Jahren hat es einen Brand gegeben in der Chemieindustrie am Hochrhein bei der Sando und viel giftige Stoffe sind dabei verbrannt und in den Rhein gelangt. Wenn wir vielleicht mal für unsere Hörer ein bisschen in Erinnerung rufen, ich habe leider das Band nicht mehr gefunden, der Berichterstattung von Radio Dreieckland damals, aber vielleicht mal für unsere jüngeren Hörer, die vielleicht jetzt möglicherweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren. Was war das für eine Situation damals vor 25 Jahren?
Ja, vor 25 Jahren, im Jahr 1986, kam es sozusagen knüppeldick für alle, die damals schon umweltpolitisch engagiert waren. Wir hatten in dem Jahr die Geschichte mit Tschernobyl im April. Wir hatten das große Seehundsterben in der Nordsee. Und dann im November als Höhepunkt hier am Oberrhein die sogenannte Sando-Giftwelle im Oberrhein, die auf einer Länge von 400 Kilometer praktisch sämtliches Leben im Rhein ausgelöscht hat.
Da ist, wie viel kann man denn da sagen? Wie viel ist denn da reingeflossen? Das ist ja hauptsächlich dann über das Löschwasser da reingeflossen.
Genau, das kam über das Löschwasser, weil damals die Großchemie noch keine Löschwasserrückhaltebecken hatte, keine Havariebecken hatte, wie das heutzutage üblich ist. Das heißt, das Löschwasser der Feuerwehr ist einfach in reingeflossen, es war nicht mehr zu stoppen. Und mit dem Löschwasser sind ungefähr 20 Tonnen Insektizide in den Rhein geflossen und mehrere Kilogramm Quecksilber. Und diese Kombination von verschiedenen Insektiziden hat spezifisch die Aale ausgelöscht, weil die ganz besonders sensibel auf die Insektizide, also Insektenvernichtungsmittel, reagiert haben. Aber nicht nur die Aale, die mindestens bis Mainz runter in Hunderten, Tausenden Tonnen an den Rheinufern angeschwemmt worden sind. Auch andere Fische hat es getroffen, vor allem hat es auch die ganze Insektenkleintierwelt im Rhein getroffen.
Das ist ein Ereignis gewesen, du hast es jetzt kurz schon angesprochen, damals war es nicht Standard, dass man an den Flüssen, wo diese Industriekraftwerke gebaut wurden, es ist ja nicht nur die Chemieindustrie am Baseler Hochrhein, ich weiß jetzt nicht, wie damals die Situation bei Bayer, was ja ein bisschen tiefer, Dormagen, unten Ludwigshafen und so weiter ist, da gibt es ja auch viel chemische Industrie, war das damals dort auch so kein Standard, dass im Prinzip sowas hätte da genauso passieren können?
Das war 86 noch nicht Standard, im Folge von dieser Sando-Giftwelle, die als Alarmruf oder sozusagen als Brandbeschleuniger für die Rheinsanierung fungiert hat, hat dann der Verband der chemischen Industrie in Deutschland und der entsprechende Verband in der Schweiz ein Löschwasserrückhaltekonzept aufgelegt. Das heißt, die ganze Industrie, die war natürlich, weil das war ein wahnsinniger Imageschaden, der damals für die Chemiebranche eingetreten war, war bemüht, diesen Imageschaden wieder bisschen zu bereinigen und hat dann wirklich ein relativ gut fundiertes Löschwasserrückhaltekonzept auf die Schiene gebracht. Und alle großen Chemiebetriebe heute am Rhein haben solche Löschwasserrückhaltebecken. Ein Problem ist, dass sich es im Wesentlichen auf die Chemiebranche beschränkt hat und in vielen anderen Branchen, zum Beispiel wenn eine Fabrik mit zur Leiterplattenherstellung abbrennt, was auch schon passiert ist. Und diese Fabriken arbeiten mit großen Mengen von Säuren und das gelangt dann in den nächsten Bach oder Fluss, ist auch ein riesiges Fischsterben vorprogrammiert. Insofern ist im Moment unser Bestreben, dass diese Löschwasser-Havarie-Konzepte auch auf andere Branchen ausgeweitet werden, dass wirklich groß genug Löschwasserrückhaltebecken in allen relevanten Branchen installiert werden.
Nun ist ja, jetzt kann man ja mal bösartig sagen, ich habe mal in dieser Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, eine Dissertation aus dem Jahre 1899 gelesen, wo die ganzen industriellen Werke hochgezogen worden waren und wo der Rhein als der große Vorfluter für Industrieabwässer sowieso gewertet worden ist. Das war ja zu diesem Zeitpunkt schon eine Debatte, die 20 Jahre ungefähr mindestens im Gange war, nämlich die Verdreckung oder die Benutzung von Flüssen als Vorfluter oder Nachfluter für Abwässer von Industrieanlagen. Diese Debatte war ja zu dem Zeitpunkt schon eigentlich geführt oder zumindest die Auseinandersetzung war entbrannt gewesen oder liege ich da falsch jetzt in meiner Erinnerung?
Ja, dass im Gefolge der Sondergiftwelle so rasch Sanierungserfolge im Rhein eingetreten sind, war eben die Vorarbeit von 10 bis 20 Jahren schon vorher von Umweltverbänden, aber auch vor allem von den Rheinwasserwerken, weil die Rheinwasserwerke waren die erste Lobby- oder Pressure Group, die am Rhein aufgestanden sind und zumindest sachte auf die Pauke gehauen haben, haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Als ich mich politisiert habe 1968, gab es ein Fischsterben, was noch weit größer war als das Fischsterben im Gefolge von der Sando-Giftwelle, nämlich so im Herbst, weiß jetzt gar nicht mehr, ob es 68 oder 69 war, auf jeden Fall von der Rheinmündung bis runter nach Rotterdam. Und damals gab es Hubschrauberaufnahmen vom Rhein und der Rhein war völlig silbrig, weil Millionen, Abermillionen von Fischen mit dem Bauch nach oben von der Mainmündung bis nach Rotterdam, mit dem Kiel nach oben, mit Flüssen nach oben, den Rhein runter geschwommen sind, mausetot waren. Und damals haben die Rheinwasserwerke als Erste gesagt, wir müssen aus dieser Brühe Wasser für Millionen Menschen gewinnen, das geht so nicht weiter und haben dann angefangen, die Arbeitsgemeinschaft der Rheinwasserwerke und dann zusammen mit den Holländern die internationale Arbeitsgemeinschaft der Rheinwasserwerke zu gründen, um in der Politik Dampf zu machen für eine Rheinsanierung. Diese ganzen Vorarbeiten haben dann eben kumuliert nach der Sondergiftwelle und dann stand der damalige Umweltminister Töpfer unter Handlungszwang. Und hat das töpferische 10-Punkte-Programm zum Schutz von Nord- und Ostsee aufgelegt und Bestandteil von diesem 10-Punkte-Programm war eben auch, dass die Stellschrauben bei der Abwasserverordnung verschärft worden sind und entsprechend dann das Rheinwasser sukzessive besser geworden ist bis heute, wo ja wieder im Sommer Tausende von Menschen im Rhein baden, ohne dass sie signifikante Schäden davon tragen.
Und was auch notwendig ist, weil natürlich diese Trinkwasserversorgung für Millionen Menschen, die der Rhein auch darstellt, natürlich auch unbedingt Voraussetzung ist, dass er einigermaßen sauber ist.
Genau, die Forderung der Rheinwasserwerke ist, dass mit einfachen biologischen, physikalischen Mitteln Rheinwasser zu vernünftigem Trinkwasser aufzubereiten ist, dass man keine chemischen Fabriken braucht, um Rheinwasser zu Trinkwasser aufzubereiten und da haben wir inzwischen ganz gute Erfolge erreicht. Allerdings muss man einschränkend dazu sagen, die Erfolge rühren teilweise auch daher, dass wir viel an Gewässerverschmutzung in die dritte Welt verlagert haben, weil Bayer, BASF und die Höchstnachfolgebetriebe kaufen stellen Massenchemikalien, Standardchemikalien nicht mehr selber her, sondern kaufen die zu Weltmarktpreisen immer dort ein, wo es am günstigsten ist. Und das ist inzwischen China und Indien. Und vieles an Gewässerverschmutzung, was wir hier hatten, haben wir verlagert an den Yangtze oder in irgendwelche indischen Flüsse, die periodisch immer noch jeden Tag die Farbe wechseln. Und der Ausdruck chinesische Verhältnisse ist jetzt inzwischen berühmt. Die chinesischen Verhältnisse hat man über Jahrzehnte am Rhein und jetzt sind sie tatsächlich in China.
Das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, in jeder Hinsicht nicht geringschätzen sollte. Nicht nur bei der Wasserversorgung, wenn man jetzt Elektronikschrott sich anguckt und wie er in Guinea, in schwarzafrikanischen Staaten, auf Mülldeponien landet und entsorgt wird, ist es ein ähnliches Phänomen.
Genau. Also in sämtlichen Bereichen wird Umweltverschmutzung in Schwellenländer und in die dritte Welt verlagert und das kann es eigentlich nicht sein.
Ja. Kommen wir aber nochmal zurück zum Rhein. Ihr habt eine eurer Presseerklärungen überschrieben, ein Sando 2 muss verhindert werden. Also durchaus noch ein Alarmschlag, der da ist. Wo sind die Problemlagen heutzutage?
Die Problemlage rührt eben aus einer neoliberalen Staatsauffassung her, dass gesagt wird, schlanker Staat, wir haben nicht mehr genügend Geld, um den gefräßigen Beamtenapparat auf dem Niveau zu halten, wie er in der Nachkriegszeit entstanden ist. Wir müssen uns personell verdünnen und dieser personelle Aderlass auch in der Umweltverwaltung hat eben dazu geführt, dass sich immer weniger Leute um immer mehr Betriebe kümmern müssen, dass auch immer mehr sachkundiges Personal mit langer Berufserfahrung vorhanden ist, dass junge Leute nachrücken, denen es teilweise an Erfahrung fehlt, wenn überhaupt noch junge Leute eingestellt werden. Und diesem personellen Aderlass in der Umweltverwaltung steht gegenüber auch ein personeller Aderlass in der Industrie, Der Konkurrenzdruck, der Wettbewerb führt dazu, dass auch in Umweltabteilungen der Industrie gespart wird. Und diese parallele Entwicklung, dass Know-how verloren geht, dass Wissen verloren geht, da gibt es ja einen Spruch, der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Und insofern ist es, wenn man ein bisschen pessimistisch rangeht, nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Sondo-2-Ereignis passiert. Wir hatten in den letzten Jahren bereits fast Sondo-2-Ereignisse, wo im letzten Moment verhindert werden konnte, dass Löschwasser mit giftigen Chemikalien nicht in Rhein, aber in große Rhein-Nebenflüsse gelaufen wäre. Und das wäre ein Fiasko gewesen. Und die einzigsten, die noch ein bisschen gegensteuern, ist interessanterweise die Versicherungswirtschaft, die ja dann diese Schäden übernehmen muss. Und die Versicherungswirtschaft ist im Moment sehr stark bemüht, das, was ich vorhin gesagt habe, solche Löschwasserrückhaltekonzepte auch auf andere Branchen auszuweiten, damit sie am Ende nicht dastehen und Millionen oder Milliarden Schaden begleichen müssen.
Mhm. Ein anderer Punkt, den ihr so als so eine Zwischenüberschrift unter eure Zwischenbilanzen bezogen habt, ist, dass der Lachs auch immer noch nicht bis nach Basel zurückgekehrt ist. Also auch das zeigt ja eigentlich, dass eine Belastung noch da ist, dass also der Wanderprozess nicht hochgehen kann. Ihr weist auf Mikroorganismen hin, vielleicht dazu noch?
Also nach der Sondergiftwelle, habe ich gesagt, stand die Politik unter Handlungszwang und sozusagen als Wiedergutmachung haben die Rheinminister auf einer ihrer Rheinministerkonferenzen im Gefolge der Sondergiftwelle als Wiedergutmachung angeboten, wir bringen den Lachs wieder bis Basel. Und der Lachs ist sozusagen zum Maskottchen der Rheinumweltminister geworden. Und die Internationale Rheinschutzkommission, die Beschlüsse der Rheinministerkonferenzen operationalisieren und umsetzen muss, die Internationale Rheinschutzkommission hat damals das Programm Lachs 2000 aufgelegt. Und Bestandteil vom Rheinprogramm Lachs 2000, was jetzt überführt worden ist ins Programm Lachs Rhein 2020, sieht eben vor, wir wollen als Ausdruck der Genesung des guten ökologischen Zustandes im und am Rhein den Lachs als König der Rheinfische wieder bis Basel bringen. Dem sind aber 10 Staustufen allein im Oberrhein im Weg. Und diese 10 Staustufen muss man durchgängig machen, weil wenn der Lachs von Grönland vollgefressen wieder in Rheinhoch schwimmt, um dort abzuleichen, steht er sozusagen wie der Ochs vorm Berg, wenn er vor einer 10 oder 15 Meter hohen Rheinstaustufe steht. Und diese Rheinstaustufen werden von der EDF betrieben. Die Dinger sind zwar alle inzwischen abgeschrieben, sind reine Gelddruckmaschinen. Aber EDF macht immerhin haltenden Widerstand, wenn es darum geht, nochmal 10 Millionen Euro in eine weitergehende Fischtreppe an ihren Staustufen zu installieren. Das ist ein ziemlich mühsames Unterfangen, bedarf ziemlich viel diplomatischem Fingerspitzengefühl, auch diplomatischem Druck auf die Französische Republik und auf die EDF, dass entsprechende Finanzmittel von der EDF und von Frankreich zur Verfügung gestellt werden, um die Staustufen mit Fischtreppen auszustatten. 2 sind bereits mit Fischtreppen ausgestattet, wo der Lachs und andere Langdistanzwanderfische inzwischen hochkommen. Das sind die beiden untersten in Iffezheim und Gamsheim. Mhm. Jetzt wird eine Fischtreppe in Straßburg gebaut, die nächste ist dann bei der Staustufe Gerstheim fällig und wenn die dann mal gebaut ist, können wir auch damit rechnen, dass der Lachs sich wieder hier in der Dreisam zeigt, selbst weil dann findet die Dreisam Anschluss
ist sie nicht so flach?
An die Nordsee.
Ist sie nicht so flach dazu, dass er da hochwandert?
Also die Lachse wandern ja überwiegend im Winterhalbjahr und im Winterhalbjahr hat auch die Dreisam in vielen Fällen genügend Wassers und von Fischereivereinigungen werden ja Tausende von kleinen jungen Lachsen inzwischen in die Dreisam ausgesetzt und irgendwann kommen die wieder zurück. Und das ist dann nochmal mit dem Wasserstand in der Dreisam eine spannende Frage, weil ja Dreisamwasser wird für die Bächle, für den Tourismus in Freiburg benutzt, für die Schrebergärten als Bewässerungswasser, über die Gewerbekanäle für Wasserkraftnutzung, vor allem auch für die Rothia als Kühlwasser. Und für die Bewässerung vom Mooswald. Und wir diskutieren im Moment, ob die Verteilung zwischen Gewerbekanal und Dreisam nicht zugunsten von der Dreisam ein bisschen geändert werden kann, damit der Lachs auch in der Dreisam wieder bessere Chancen bekommt.
Das ist jetzt ganz homegrown auf unsere Freiburg nochmal bezogen. Also interessantes Thema. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück. Ein Thema, was uns jetzt immer wieder beim Radio Dreiklang-Programm ganz offenkundig immer wieder beschäftigt hat, war die Auseinandersetzung um die Altmülldeponien der Chemieindustrie. Mhm. Über 100 Jahre Chemieindustrie am Hochrhein heißt, dass es sehr viel Chemiemüll auch verbuddelt worden, der auch Trinkwassergefährdung ist und auch wahrscheinlich bis hinein in den Rhein auch gelangen kann. Wie sieht's da eigentlich aus?
Also interessanterweise hatten die Behörden in der Nordwestschweiz, in Baden-Württemberg und im Elsass bislang gar keinen genauen Überblick, wie viel Altlasten gibt's eigentlich, welche von diesen Altlasten sind in der Nähe vom Trinkwasserschutzgebiet und beeinträchtigen zumindest potenziell künftig die Trinkwassergüte. Und da sind auch dann die Rheinwasserwerke selbst wieder aktiv geworden, haben hier am Hydrologischen Institut an der Universität Freiburg ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und die Ergebnisse von diesem Gutachten waren erschreckend. Also wenn man eine Karte von Oberrhein hat, sieht die aus wie ein Schweizer Käse. Alle Löcher sind Altlasten, sogenannte kontaminierte Betriebsstandorte. Und mehrere hundert von diesen Altlasten sind in der Lage, potenziell Wasserschutzgebiete und damit die Trinkwasserversorgung von Menschen am Oberrhein zu gefährden. Und die Wasserwerke fordern ganz ultimativ, dass man da nicht einfach, wie es die Behörden in vielen Fällen bislang tun, die Hände in den Schoß legt, sondern dass man da wirklich aktiv sein muss, diese Altlasten auskoffern muss, sanieren muss. Nicht einfach dann auch, wie das auch in der Vergangenheit passiert ist, von einem Loch in ein anderes Loch zu verlagern, sondern wirklich eine grundlegende Sanierung in Angriff zu nehmen. Das kostet natürlich Millionen, aber Millionen, wo sich die Verursacher dagegen wehren. Das ist einmal die Industrie, aber ein Teil der Industrie gibt es inzwischen gar nicht mehr, sodass die öffentliche Hand in Vorlage treten muss, um das zu sanieren. Und da in Baden-Württemberg reicht der Altlasten vor, hinten und vorn nicht aus, um diese Vielzahl von Altlasten kontaminierten Betriebsstandorten zu sanieren. Und auf Sondo zurückzukommen, der Brandplatz ist immer noch nicht saniert, ist versiegelt worden mit einer dicken Betonplatte. Aber was unter dieser dicken Betonplatte abläuft, das entzieht sich der Kenntnis, weil da zum Beispiel auch gar keine fundierten Messungen vorgenommen werden. Mhm. Und unsere Kollegen in Basel aus der Umweltszene, die pochen da drauf, dass da endlich mal nachgeguckt wird, um festzustellen, welche Gefahr für den Rhein, aber auch für die Trinkwasserversorgung von Basel von dieser Altlast ausgeht.
Mhm. Das heißt, wir haben im Prinzip, die Zeitbomben liegen eigentlich noch unten drunter und sind eigentlich noch das größte ungelöste Problem. Oder wenn man jetzt mal von dem, wo du sagst, es ist was in der Mache, die sowohl die Versicherungsindustrie als auch die Trinkwasserwerke dringen darauf, dass bestimmte Sachen gemacht werden. Aber das sind eigentlich beinahe die größeren Zeitbomben dann.
Es sind große Zeitbomben und wie gesagt, es kostet Millionen, Abermillionen, die zu sanieren, wie man das Geld zusammenbringen kann, auf welche Kosten man das Geld zusammenbringen kann. Das ist eines der großen ungelösten Probleme, wo die nächste Zeit noch erhebliche politische Auseinandersetzungen vonstatten gehen. Die Behörden machen aus der Not eine Tugend und sagen, weil wir kein Geld haben, beschränken wir uns auf Beobachtung und Sicherung. Das heißt, Beobachtung heißt, man müsste mal gelegentlich in der Schadstofffahne, ist es schon ein Stück weiter, hat sich die Fließgeschwindigkeit der Schadstofffahne beschleunigt. Wenn nicht, warten wir erst mal ab und gucken, was wir ansonsten machen können.
Legala, du bist jetzt, wenn ich das richtig sehe, bald, du hast ja angesprochen, 69 bist du über diese Frage, 68, 69 ist jetzt. Du bist jetzt selbst bald 40, 50 Jahre, ja, 40, habe ich jetzt richtig, über 40 Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Ackerwasser des BUNDs bist du immer noch und auch schon.
Den Arbeitskreis Wasser im BBU gibt es jetzt seit 1981.
81,
Und den BBU-Wasserrundbrief, den wir seither herausgeben, geht jetzt gerade ins 30. Jahr.
Mittlerweile wohl auch in einer elektronischen Version?
Genau. Wird aber wie alle Qualitätserzeugnisse der Holzpresse immer noch in einer gedruckten Fassung gedruckt.
Ja.
Auf Papier.
Also jetzt von heute mal her gesehen, was sind aus deiner Perspektive die vordringlichsten Sachen, die es anzugehen ginge?
Ja, ein Problem haben wir ja schon genannt, dass es nicht angehen kann, dass wir Umweltverschmutzung in Schwellenländern in die dritte Welt verlagern. Da steht die Industrie, die zu Billigstpreisen Massenchemikalien, Standardchemikalien in Schwellenländern kauft, in der Pflicht, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wenn wir direkt zum Rhein wieder zurückgehen, ist eins der großen Aufregerthemen die letzten Jahre eigentlich sind sogenannte Mikroverunreinigungen, die aber Maxi-Folgen haben können. Mikroverunreinigungen heißen, soweit sie in der Konzentration von nur Milliardstel Gramm oder Millionstel Gramm vorkommen im Rhein. Früher hat man die gar nicht messen können. Die Hightech-Analytik ermöglicht es heute. Und diese Mikroverunreinigungen stammen unter anderem aus Medikamenten, aus Industriechemikalien, aber zum Beispiel auch aus schwer abbaubaren Substanzen, die als Silberschutz in Maschinengeschirrspülmitteln eingesetzt werden, sogenannte Benzatriazole. Und diese Substanzen, weiß man nicht genau, was die eigentlich in den Lebensgemeinschaften im Rhein und in der Trinkwasserversorgung anrichten können. Das, was die Wasserwerke messen können, können sie auch inzwischen rausholen, allerdings mit großem Aufwand. Und Wasserwerke, genauso wie Umweltverbände, sagen, man muss verhindern, dass diese Stoffe überhaupt ins Wasser kommen, weil wenn sie mal in der Wassersphäre sind, sind sie mit der herkömmlichen Kläranlagentechnik nicht mehr aus dem Abwasser rauszuholen. Oder man braucht weitergehende Reinigungsstufen, die dann auch wieder einen Haufen Geld kosten. Und der Umgang mit diesen Mikroverunreinigungen oder Spurenstoffe, da wird im Moment auch politisch noch heftig drum gerungen. Die wohlhabende Schweiz hat sich entschlossen, bei allen größeren Kläranlagen jetzt vierte Reinigungsstufen einzubauen, um diese Schadstoffe, diese Mikroverunreinigungen auch noch aus dem Abwasser rauszuholen. Die deutschen Umweltminister der Bundesländer sind da sehr viel zögerlicher. Die sagen, wir haben kein Geld, wir dürfen die Abwasserproduzenten nicht mit zusätzlichen Gebühren belasten. Das heißt, die Schweiz ist da im Moment Schrittmacher beim Bau von vierten Reinigungsstufen. Deutschland und Frankreich sowieso hinkt da noch erheblich hinterher. Wobei der Bau von vierten Reinigungsstufen ist eigentlich nur eine Symptombekämpfung. Man müsste wirklich in der Produktion anfangen, bei der Umstellung von chemischen Produkten, sodass nur noch leicht abbaubare Stoffe in die Wassersphäre gelangen, wo sich die Mikroorganismen in Kläranlagen die Zähne nicht dran ausbeißen.
Das ist im Prinzip das große Thema dann eigentlich, wenn man so will. Also die Umstellung der Chemieproduktion.
Die Umstellung der Chemieproduktion und das zweite Thema, haben wir auch schon vorhin genannt, ist die Reduzierung der Laufzerstückelung vom Rhein, aber auch seiner Nebenflüsse, sodass sich wirklich der Lachs und andere Langdistanzwanderfische, dass die wieder den Weg hochfinden zu ihren angestammten Laichgewässern in der Dreisam, in der Elz, in der Kinzig oder auch in der Wiese.
Nick Realle, ich bedanke mich. Arbeitskreis Wasser. Im BBBU, vorhin habe ich falsch gesagt, im Bund habe ich, glaube ich, gesagt.
Ja, aber es wurscht, wir sind da
flexibel. Für diese kurzen Eindruck, war jetzt zwar für Radioverhältnisse immer viel, aber trotzdem kompetente Auskunft in Wasserfragen, Rheinfragen aus Anlass des 25. Jahrestag des Sandobrand in der Schweiz und der Vergiftung des Rheins vor 25 Jahren. Ich bedanke mich für diesen Besuch.